Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Schweiz gibt also an einer Stelle nach, an der sie eigentlich nie und nimmer nachgeben wollte. Sie gibt ein Stück Bankgeheimnis preis. Emil Lehmann analysiert diese neue Situation im Gespräch mit Wirtschaftsredaktor Markus Muckling.
Das Tagesgespräch.
Markus Muckling, wir haben jetzt ziemlich viel gehört über die Lieferung von Kundendaten von der UBS an die amerikanische Justizbehörde. Es sieht nach einer gröberen Geschichte aus. Es gibt in der Geschichte so Daten, Waterloo, Marignano. Ist das Marignano für den Schweizer Bankenplatz heute?
Es ist auf jeden Fall ein grosses Ereignis und ein Ereignis, wo Spuren wird hinterlassen und wo ich auch denke, wo sinnvoll ist, dass man sich überlegt, wie soll es weitergehen. Und das ist nicht zuletzt auch, und das ist natürlich sehr wichtig in dem Zusammenhang, der Eindruck entsteht auch, wenn man in ausländische Medien schaut. Also der Max Ackermann hat aus den USA bereits berichtet, was dort steht, aber auch in anderen Medien, beispielsweise in Deutschland, ist die Rede von einem beispiellosen Schritt oder es ist die Rede von einem Dammbruch bei der UBS, aber gleichzeitig wird auch gesagt, nicht nur die UBS habe kapituliert, sondern eben auch die Schweiz habe ein bisschen beigegeben. Das heisst, es wird durchaus gesehen als eine Wende oder als einen sehr grossen Einschnitt, wenn es darum geht, wie die Schweiz ihr Bankgeheimnis verteidigt, mit welchen Mitteln sie das tut oder welche Schritte sie dann macht, eben sehr schnelle Schritte, wie es jetzt passiert ist, dass Kundendaten weitergegeben werden.
Wir haben ja auch Politiker gehört vorher, in Richtung auf eine nationale Verteidigung hingeredet haben. Fühlen Sie sich irgendwie erniedrigt jetzt aufgrund von dem oder wie geht es Ihnen persönlich?
Also wenn es um mich geht?
Ja.
Nein, ich denke, es ist die Reaktionen sind eigentlich ziemlich typisch, wie man sie eigentlich seit Jahren kennt, wenn es um das Sensible, um das Tabuthema eigentlich geht. Wir machen dann auf sogenannte Angriffe von außen oder auf solche Druck.
Und zusammenstehen und so.
Zusammenstehen. Wir sagen, erst recht jetzt in der Verfassung wollen das Bankgeheimnis zu verankern, zu verteidigen. Und ich denke, natürlich soll die Empörung sein, zu verstehen oder auch gerechtfertigt, weil es ist der Weg, den wir jetzt beschreiten wollen über die Amtshilfe, der ist jetzt einfach kurz geschlossen worden und dann hat der Druck ist scheinbar, oder wir verstehen es wahrscheinlich heute Nachmittag noch ein bisschen besser, wenn der Bundesrat sich äussert, der Druck ist sehr, sehr gross geworden und das ist natürlich sicher unsympathisch oder eben man kann empört sein, weil da natürlich Machtpolitik betrieben wird. Aber ich denke, es wäre auch gut, wenn man ein bisschen weiter rausschaut, also nicht nur auf den nächsten Monat oder auf den übernächsten Monat, sondern wenn man das versucht, ein bisschen die Perspektive von den Diskussionen von den letzten Jahren oder inzwischen Jahrzehnten anschauen, Bankgeheimnis, wenn die Schweiz da ein bisschen gelassener würde damit umgehen und würde sagen, wir müssen es neu analysieren, wir müssen die Frage neu diskutieren, Steuerhinterziehung versus Steuerbetrug, ist das noch so aufrechtzuerhalten, weil es gibt halt immer so aus, Steuerhinterziehung wird so eine Art als Gentleman's Delikt immer noch angeschaut und ich denke, es ist Zeit, dass wir dort ernsthafter darüber diskutieren und auch nachdenken und sagen, es braucht eine Neuordnung, es braucht auch eine Bereitschaft in der Schweiz selber, aber auch international zu diskutieren, wie wir eine Neugestaltung von diesem sensiblen Thema angehen.
Eben, aber im Moment betrifft das, was passiert ist, die Lieferung von Kundendaten betrifft die internationale Kundschaft oder einen kleinen Teil von der internationalen Kundschaft von der UBS, das wird dann die anderen auch betreffen. Wir Schweizer könnten dann etwas, wenn wir das wollen, nach wie vor unsere Steuererklärung, sagen wir mal, ein bisschen nachlässig ausfüllen, wenn wir nicht gerade aktiv betrügen und irgendwelche falschen Dokumente einreichen, dann ist das für uns vorerst gar nichts anderes.
Nein, es tut sich nichts ändern diesbezüglich, weil natürlich steht da nicht sozusagen eine Grossmacht in der Schweiz dahinter, die jetzt sagt, das muss man sozusagen Praxis ändern und die bisherigen Verfahren, die es ja auch gibt bei der Steuerhinterziehung, dass man zwar nicht einfach ohne Folgen davonkommt, wenn man sozusagen aufgedeckt wird, das tut sich nicht ändern. Aber es ist die Wirkung von dem Entscheid, von der Massnahme oder von dem Freigeben von diesen Daten, das ist natürlich eine weltweite Wirkung, dass wir weltweit zur Kenntnis genommen, sei es bei anderen Ländern, sei es bei anderen Steuerbehörden in Europa, das ist bereits erwähnt worden, sei es aber auch bei den Kunden natürlich, weil die fragen sich, und das sind ja sehr potente Kunden, also die Schweiz ist ja bekanntlich das grösste Vermögensverwaltungszentrum der Welt, die schauen natürlich auch drauf und sagen, ja, da ist irgendetwas jetzt unsicher und unsicherer als bisher. Also wird man auch dort natürlich Konsequenzen ziehen. Oder warten wir darauf auf eine Klärung von der Schweiz, die einfach nicht nach Ausflüchten aussieht, wo ich eben vermute, man wird jetzt vor allem wieder Ausflüchte eigentlich mehr präsentieren, als wollen der Realität in die Augen schauen.
Also die Folge könnte sein, dass internationale Kundschaft wegbleibt, aber rechnen Sie, das ist eine Frage, die man so nicht mit, kann mit Ja oder Nein beantworten, rechnen Sie damit, dass die Schweiz auch intern für uns Schweizer Bürger und Steuerzahler über kurz oder lang die komische Unterscheidung zwischen Hinterziehung und Betrug vermutlich aufhebt, wenn Sie es für alle anderen auch machen müssen. Ist das etwas, was irgendwo am Horizont aufscheint für Sie?
Es ist klar, wenn sie es international macht, dann soll das auch Konsequenzen haben für in der Schweiz, dass man die dann eben, dass man die Trennung oder die und Differenzierung oder klare Unterscheidung zwischen den beiden Arten von Delikt, dass man dort die Grenzen muss schleifen und dort dann nicht einfach weiterhin die Unterscheidung will machen, wenn es gegenüber dem Ausland aufgelöst wird, die Grenze, dann ist es natürlich nicht anders als Konsequenz, wenn es auch in der Schweiz gemacht werden.
Jetzt haben Sie schon ein paar Mal gesagt, Markus Mugli muss jetzt vor allem vorausschauen, was passiert denn jetzt, was hat das für Folgen, der Entscheid, der jetzt gelaufen ist. Kurz zum Namen das formulieren, was ist jetzt heute eigentlich genau anders als noch gestern?
Es ist ein Verfahren, wo man ja sogenannte Amtshilfe hat, ist eigentlich kurz geschlossen worden. Das heisst, wenn also, das Verfahren ist ja eingeleitet worden, das ist gelaufen und es ist, Entscheid sind relativ nöch gewesen, hat man eigentlich wollen oder können annehmen. Aber es hat natürlich Rekursmöglichkeiten gegeben und man hat jetzt die Rekursmöglichkeiten, hat man eigentlich sozusagen kurz geschlossen. Heisst, man also, hat nicht darauf gewartet, bis ein Entscheid da ist.
Geschickt, und die müssen es gar nicht mehr machen.
Der Rechtsweg ist eigentlich verkürzt worden, beziehungsweise ist abgeschlossen worden, bevor er eigentlich abgeschlossen ist. Und das ist natürlich das Bedenkliche, weil man vom rechtsstaatlichen Gesichtspunkt her, dass man dort jetzt eigentlich auf dem Notweg gewissermassen mit dem Anrufen vom Bankengesetz, von den Artikel 25, 26, das für andere Verfahren eben kurz geschlossen hat. Und die Artikel 25, 26 sind ja ganz eine andere Ebene, weil es nämlich darauf rausgeht, dass eine Notmaßnahme ist zugunsten von der Bank, weil die gefördert war. Also mir ist ein Rettungsversuch, ein weiterer Rettungsversuch hat man dem zufolge gemacht für die UBS und darum jetzt Kundendaten schneller preisgeben und offen gelegt, als eigentlich vorgesehen ist.
Also nachdem der Bund für die UBS einige Milliarden geschüttet hat, hat er jetzt irgendwo, sagen wir mal, einen relativ kreativen Umgang mit Rechtsvorschriften gemacht, um da noch etwas zu machen. Jetzt wollen wir vorausschauen. Nachdem tritt das bei von irgendwelchen Leuten. Was heisst denn jetzt das, was entschieden wurde, ist Markus Mucklin für die UBS als Bank?
Es ist sozusagen ein weiteres Loch gestopft worden. Das heisst, es ist ganz klar, wenn man über die Situation von der UBS geredet hat in der letzten Zeit, dann hat es geheissen, Rekapitalisierung sei von sich gegangen. Wir haben also eine Eigenkapitalbasis, die besser ist, als bevor es der Bund bzw. mit der indirekten Intervention von der Nationalbank passiert ist. Also da steht man auf besserem Fundament. Das ist der eine Punkt gewesen. Aber wenn es darum gegangen ist, was gibt's noch zu machen, dann hat man immer gesagt, natürlich müsste die Verschuldungssituation weiter reduziert werden, also die Bilanzsumme reduziert werden, das Risiko zu minimieren weiterhin. Und dann ist aber immer auch gesagt worden, dass der USA-Posten bzw. der Streitfall natürlich ein grosses Risiko nach wie vor ist, ein Risikoposten, wo man gewusst hat, der muss geregelt werden, möglichst schnell geregelt werden, weil das natürlich weiterhin sozusagen das Fundament von dieser Bank irgendwie angegriffen hat. Und jetzt ist der Posten weg, also ist das Risiko weg, mindestens einmal kurzfristig. Das heisst, muss gleichzeitig ja sehen, dass jetzt damit noch nicht unbedingt alles geregelt ist, auf mittlere Frist, weil es gibt nach wie vor Möglichkeiten, weil ja nur ein Teil von den Kundendaten jetzt rausgegeben werden und nicht alle, wo man zum Teil sagt, viele Tausende von Kundendaten nach wie vor auch noch könnten interessant sein für die US-amerikanischen Steuerbehörden. Also die Geschichte ist trotzdem noch nicht ganz gelaufen, aber es gibt jetzt sicher wieder eine Schonfrist für die nächste Zeit, wo natürlich die Bank in eine bessere Situation bringt, als sie schon gesehen wäre.
Aber sie hat den Schlingel um den Hals, um jederzeit kann ziehen dran.
Nicht jederzeit, das ist ein Stillhalteabkommen einerseits auch, das heisst, wenn wir richtig besinnen, auf anderthalb Jahre.
18 Monate.
18 Monate. Und das ist natürlich, 18 Monate ist sehr, sehr viel, wenn man jetzt von der jetzigen Situation ausgeht. Man kann Vermutung, glaube ich, begründet anstellen, dass sie 18 Monate doch dann wieder einiges anders aussieht als jetzt in dieser noch immer grossen Finanzkrise, die eben auch die UBS betreffen.
Aber Sie denken, Markus Muglin, dass die Bank eine Chance hat, als Grossbank, vielleicht ein bisschen weniger gross als vorher, zu bestehen und wieder hinten rauszukommen aus einer ganzen Krise, wo jetzt da ein juristisch schwerer Vorfall abgelaufen ist.
Auf jeden Fall haben sich die Chancen sicher wieder verbessert. Aber es ist klar, die Finanzkrise ist nicht vorbei, die Wirtschaftskrise ist nicht vorbei. Von dort her gibt es weitere Probleme, nicht nur für die UBS, aber auch für die UBS, weil man weiss nicht, wie schlimm dass die ganze Situation weltwirtschaftlich sich noch wird entwickeln. Sei es in diesem Jahr, sei es aber auch im nächsten Jahr oder auch in den nächsten 2-3 Jahren. Von dort her kann es nichts anderes bedeuten, dass die UBS weiterhin muss sehr viel machen, damit sie eben auf eine Position kommt, die dann auch längerfristig vertappt.
Also wenn ich Sie recht verstehe, dann glauben Sie, wenn die Bank sollte stolpern, dann stolpert sie über wirtschaftliche Zusammenhänge, nicht über irgendwelche juristischen
Innen. Ich würde es so sehen eigentlich. Und zwar vor allem, es ist mir ja aufgefallen, wenn man in der letzten Woche über die UBS wieder geredet hat, im Zusammenhang mit den neuesten Daten, Verlustdaten, die man ja vom letzten Jahr her hatte, also den gegen 20 Milliarden Verlust, dann jetzt immer geheissen, jawohl, die Bank ist jetzt besser positioniert, jetzt mit, wir haben verwiesen auf den Januar, dass dort das Geschäft deutlich besser gegangen wäre als im letzten Jahr. Aber man hat eigentlich selten die Frage gestellt, die natürlich auch kompliziert zum Beantworten ist, aber kaum die Frage gestellt oder auch darauf hingewiesen, dass ja die reale Krise in der Wirtschaft ja eigentlich erst gerade angefangen hat. In der Rezession ist man seit 2-3 Monaten. Sei es in Europa, sei es in den USA schon ein bisschen länger oder dann auch in der Schweiz. Und das heisst, das ist ja altbekannt gewissermaßen oder kann man wissen, dass wenn jetzt die Realwirtschaft mehr in eine Krise hineinkommt, dann hat das wieder Rückwirkung auf Banken. Und auf Banken eben auch wie eine UBS kann das haben. Also von dort her ist natürlich der Weg sozusagen aus der Krise ist man noch längst nicht am Ende von dem Weg, sondern das kann weitere Überraschungen und wird wahrscheinlich weitere schwierige Überraschungen bringen.
Jetzt besteht ja der Schweizer Bankenplatz nicht nur aus der UBS, es haben noch CS und eine ganze Reihe von anderen Banken und anderen Finanzinstituten. Wir haben schon gehört vorher vom Rainer Bohr, da wird Deutschland kommen, die EU kommen, andere Institutionen werden kommen und sagen, so Schweizer, jetzt ist fertig mit dieser komischen Unterscheidung. Was passiert oder was ist denn da absehbar für Entwicklungen?
Es gibt natürlich eine Reihe von Diskussionen, die bereits angelaufen sind. Also wenn man die Europäische Union nimmt, dann weiss man, dass die Diskussion über die sogenannte Zinsbesteuerung EU-intern mal bereits also angefangen
hat. Also haben seit ein paar Jahren mit der EU zum solchen Vermögen, die in der Schweiz eingelagert sind, aber nicht deklariert im anderen Land, irgendwie wenigstens zu besteuern.
Genau. Und die Verordnung oder auch damit das Abkommen mit der Schweiz, mit anderen Ländern auch, das wird über kurz oder lang wieder in Frage gestellt. Das ist nicht für die nächsten 2-3 Monate gedacht, weil jetzt die Diskussion in der EU erst anläuft und je nachdem, wie die rauskommt, wird das nachher zu neuen Forderungen und neuen Wünschen von der EU an die Schweiz dann gerichtet werden. Also das ist ein Prozess, der jetzt angelaufen ist und wo sich wird intensivieren und wo dann neue Forderungen da werden sein. Dann gibt's aber auch ein weiterer Prozess innerhalb oder ein permanenter Prozess, Diskussionsprozess im Rahmen von der OECD, also von der Organisation von der Industrienationen. Dort ist das klare Ziel seit Jahren, dass man eben auf einen Informationsaustausch bei Steuerfragen zwischen Steuerbehörden raus will kommen. Und die Diskussion läuft gerade jetzt auch wieder und sei es, dass bis im nächsten Sommer dann neu auch definiert soll werden, welche Länder tut man als sogenannte Steueroasen anschauen und damit ins Visier nehmen und den Druck dann auch auf die Länder erhöht wird. Und dort hinter der Kulisse läuft natürlich die Diskussion nicht zuletzt auch von der Seite von der Schweiz, um eben möglichst zu verhindern, nicht auf die schwarze Liste erneut zu kommen, wie es ja zum Teil gefordert worden ist, nicht zuletzt vom deutschen Finanzminister. Und dann gibt es aber auch Diskussionen im Rahmen der G20-Staaten, also denen Staaten, die ja jetzig Diskussion lanciert haben, Ende vom letzten Jahr, über Reformen von den internationalen Finanzbeziehungen. Welche Lehren soll man ziehen? Welche Reformen soll man in Gang setzen? Und dort gibt es auch einen Paragraph über Steueroasen. Und ob es der Schweiz lieb ist oder nicht lieb, wenn Steueroasen der Begriff fällt, dann denkt man vielen Orten immer auch an die Schweiz. Das heisst, dort die will man sogenannt austrechnen. Das heisst, weil man sagt, dass zwar nicht nur die Schweiz, auch die Cayman-Inseln, Jersey und so weiter und so fort, dort eben eigentlich Inseln sind oder Oasen sind, wo Geld versteckt wird, wo eigentlich dann auch Turbulenzen auf den Finanzmärkten können auslösen. Dann gibt's Liechtenstein, wo in Verhandlungen ist, wo eine Art, wie ein Eingangstor für Verhandlungen mit der Schweiz kann sein. Also die USA hat gerade das Abkommen mit Liechtenstein mehr oder weniger gemacht. Dann gibt's aber auch die EU, die sich inspirieren lässt von dem Abkommen mit den USA, von diesen Verhandlungen mit den USA, wo dann auch neuen Druck bringt. Das heisst, wo man auch hinschaut, es ist die Art von Definition von Bankgeheimnis, wie wir es in der Schweiz tun können, ist unter Beschuss, kommt unter Druck und der Druck wird ist zwar nicht neu, aber er wird in der nächsten Zeit mit grosser Wahrscheinlichkeit noch einiges grösser werden, als er jetzt schon ist.
Eben, man hat dann seit Jahren gewusst, dass so etwas kommt und dass es vermutlich auch schlicht unumgänglich ist. Die Banken haben Zeit gehabt, um sich vorbereiten auf die Zeit nach dem Bankgeheimnis. Haben Sie den Eindruck, die sind das? Ist da wieder in das Geschäft zu machen oder ist es dann einfach fertig?
Es gibt Anzeichen dafür, auf jeden Fall, dass man sich auf die Zeit nach dem Bankgeheimnis vorbereitet. Das sogenannte Offshore-Banking, dass man also Leute zu uns, aus dem Ausland zu uns kommen und dort Geld anlegen, das ist eigentlich gerade bei den Grossbanken auf jeden Fall, bei den Banken, die global organisiert sind, mit Niederlassungen im Ausland, ist das eher im Abnehmen. Also, das heisst, die tun viel stärker jetzt auch betonen die Wichtigkeit vom sogenannten Onshore-Banking. Das heisst, dass man also die Banken mit ihren Beratern, mit ihren Vermögensverwaltern vor Ort gehen und dort Kundenkontakt haben. Sei es in Asien, in Singapur beispielsweise, aber auch in umliegenden Ländern, in Europa. Das heisst, es ist natürlich eine Strategie, die nicht zuletzt eigentlich auch eine Vorbereitung ist für die Zeit nach dem Bankgeheimnis. Wir werden nicht im falschen Moment verwünscht und hätte nachher nichts mehr, sondern wir hätten bereits eigentlich jetzig vorgeschafft und ich hätte eine Position, Schweizer Bank hat eine Position eben ausserhalb von der Schweiz auch. Und das ist natürlich ein Teil von dieser Strategie. Man bereitet sich vor. Von dort her tut man sich wahrscheinlich viel mehr vorbereiten auf Bankenseite, als das politisch, der Fall ist.
Aber eben Politiker, die ich gar nicht will, oder auf Markus Mucklin, die haben von dem gar noch nicht so viel gemerkt. Wir haben jetzt vorhin auch wieder in den Reaktionen gehört von den Parteiführern da in der Schweiz. Sie sagen, die Bankgeheimnisse, die Verfassung und all solche Sachen. Das ist immer als nicht verhandelbar dargestellt worden, auch vom Finanzminister her. Hat die Politik schlicht Entwicklungen, absehbare Entwicklungen verschlafen oder verdrängt?
Ich glaube, verdrängt. Und gerade wenn Sie die Äußerungen von vorher ansprechen, meine spontane Reaktion wäre eigentlich so gewesen, dass man hätte können sagen, ja, sind jetzt das Reaktionen auf den heutigen Tag oder sind das Reaktionen, die wir auch bereits gehört haben, wo die Schweiz über die sogenannte Zinsbesteuerung mit der Europäischen Union, also vor ziemlich vielen Jahren bereits diskutiert hat. Es gleicht sich eigentlich ziemlich, was damals gesagt worden ist, mit dem, was jetzt auch heute wieder gesagt worden ist. Und ich denke, das hilft nicht weiter, sondern man soll relativ nüchtern eine Analyse machen, gerade auf dem Hintergrund von dem, was ich vorher versucht zu sagen, wo allen Orten eben der Druck kommt, wo man neue Regulierungen versucht, international abzusprechen und wo dann nicht heisst, dass das Ende vom Bankgeheimnis ist, aber wo das Ende vom Bankgeheimnis, so wie wir es bis jetzt wollen verstehen, ist. Abgesehen davon, das Bankgeheimnis hat sich auch in der Schweiz sogenannt entwickelt. Das heisst, man hat ja auch Abstrich vorher gemacht. Aber ich denke, es wäre jetzig an der Zeit, dass wir nicht wieder seit der Mitte der 90er Jahre, wo man immer auf Druck vom Ausland erst wieder so ein Bröckli freigegeben hat oder eine gewisse Lücke in das Gebäude hinein zugelassen hat, dass man da grundsätzlich die Frage stellt, wie soll man künftig umgehen, wie will man Zusammenarbeit mit dem Ausland machen. Und nicht, weil man jetzt einfach alles über Bord wirft, sondern wo dann ein Bankgeheimnis ist, wo nicht so anrüchig ist, wie es eben jetzt immer wieder ist und wo ja gerade die ganze Geschichte rund um die UBS eben auch wieder gezeigt hat, dass es nicht einfach so aus der Luft gegriffen ist, dass da hinter dem Deckel vom Bankgeheimnis einiges passiert, was eben ja nicht passieren soll.
Also, Politik hat in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, Fehler gemacht. Wir haben ja schon mal so einen Fall gehabt bei der Swissair. Dann hat man die Schuld beim sogenannten freisinnigen Filz können deponieren, relativ bequem. Damals müsste man es wahrscheinlich ein bisschen breiter machen und noch ein paar andere Parteien auch einbeziehen.
Ja, unabhängig jetzt von der Parteipolitik. Ich denke aber auch im Bundeshaus. Wir haben ja auch eben gesagt, es ist nicht verhandelbar, aber umso schlimmer ist, wenn man erpressbar ist. Das hat einem zu denken geben. Oder dann auch, wenn man ein bisschen noch zurückschaut, was gesagt worden ist, die Bank, die UBS, die brauche ich keine weitere Staatshilfe mehr. Natürlich sind jetzt nicht neue Milliarden Beträge geflossen, aber es ist ja auch eine Staatshilfe. Wir haben den Artikel vom Bankengesetz angerufen, wo man also wieder die Hilfe gekommen ist in dieser Bank. Das heisst, von dort her, denke ich, müssten wir nüchterner mit diesen Sachen umgehen, mit diesen Themen umgehen und offener mit diesen Themen umgehen und dann auch eine offenere Debatte führen, wo durch soll es in den nächsten Jahren, in den nächsten 5 Jahren gehen. Und dann denke ich, gehört dazu, dass man eben nicht auf den Abwehrkampf führt, den verbissenen Abwehrkampf, sondern vielmehr vermehrte Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit auch sucht, ohne dass man jetzt damit allen Wünschen einfach zum Voraus schon entgegenkommen.
Ohne dass ich jetzt alle Zeitungsartikel zu diesem Thema, was ich jetzt angesprochen habe, Markus Mucklin, gelesen hätte, ich habe den Eindruck, dass eine politische Mehrheit in der breite Kreise in der Öffentlichkeit überhaupt eigentlich das Gefühl haben, das wird dann mal wieder ungefähr so, wie es war, ist vielleicht ein bisschen kleiner und so, aber eigentlich können wir weiter gutschieren. Die Schweiz als Land, wo Bankdienstleistungen international vermehrt und exportiert. Etwas anderes, eine Alternative, wirklich eine andere Richtung, habe ich kaum wahrgenommen.
Den Eindruck habe ich auch. Und ich denke, das wäre eigentlich wichtig, dass man auch ein bisschen sieht, in welcher Situation steht man weltwirtschaftlich im Moment. Natürlich ist es schwierig. Ich kann niemand sagen, wie es genau aussieht in einem Jahr, in 2 Jahren. Aber es gibt immerhin, die Anzeichen sind so, dass ja das eine Krise ist, die tiefer geht als irgendwelche Konjunkturkrisen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Und, das heisst, die internationale Finanzordnung steht zur Disposition. Das heisst, dass die unheimlichen Schwankungen, die unheimlichen Ausschläge, die man nach oben hatte, die wird es nicht mehr geben. Das heisst, das Bankengeschäft ist nicht mehr so leicht, wie es bisher war. Es ist auch leider von der Exportabhängigkeit von der Schweiz. Auch das ist unsicherer, als es in den letzten Jahren war. Wir haben ja wahnsinnig hohe Zuwachsraten gehabt, weil eben die Weltwirtschaft so rund gelaufen ist. Wir haben Exportüberschüsse gehabt, wo jetzt gerade heute ist, sind die neuesten Daten vom Januar rausgekommen. Auch da hat sich's bestätigt. Es gibt einen sehr, sehr tiefen Einbruch. Wichtige Branchen haben Einbrüche erlebt von 10%, 20% oder sogar 30% jetzt im Januar im Vergleich zu vor einem Jahr. Das heisst, das wäre schon der Moment, wo man eigentlich so über eine Courant Normal müsste rausdenken und sagen, in welcher Situation sind wir, sei es bei der Banken, aber überhaupt wirtschaftlich müssen wir nicht auch überlegen, nicht nur immer zu hoffen vom Ausland her, die heben uns aus den Schwierigkeiten raus, sondern eben auch als Land, das so eng verflochten ist, eben gehört es eigentlich dazu, in dieser unsicheren Zeit eben auch vermehrt Gespräch und eben auch Verhandlungen zu führen und nicht einfach zum Voraus sagen, und nicht verhandelbar.
Sie haben es ja vorhin skizziert, Markus Mucklin, zum Schluss jetzt quasi in einem Satz, wo müsste das ungefähr durchgehen, die Richtung für die Entwicklung von dem Bankenplatz jetzt?
Es ist klar, dass too big to fail, also das gibt es eigentlich sogar weit um einen Konsens, too big to fail, dass das nicht mehr ein Bankenmodell kann sein für die Schweiz.
Das heisst für die anderen, ob es jetzt noch kein Problem gehabt oder weniger.
Genau, dass das auf jeden Fall redimensioniert werden muss, zurückgenommen werden muss, Verschuldungsbilanzsummen müssen reduziert werden und aber auch mehr Sicherheitsnetze müssen gebaut werden, damit man in 2, 3 Jahren oder in 3, 4 Jahren nicht wieder in eine ähnliche Situation reinkommt. Und das heisst schon mehr Regulierung, mehr Leitplanken, wo dem Bankenplatz gegeben werden müssen, ohne dass wir jetzt schon einzelne Regulierungen vorstellen. Aber wir müssen überhaupt mal so eine Diskussion offen führen und endlich starten.
Ziemlich viel Arbeit für Politiker. Markus Mucklin, besten Dank für das Gespräch.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.